Die Folge 110 von Ingenieure führen. Heiß, kalt, nass und staubig. Was wie eine Beschreibung für eine Immobilie klingt, sind weitere Typprüfungen, die Geräte über sich ergehen lassen dürfen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Es gibt bei den Typprüfungen nicht nur Funkprüfungen oder elektrische Prüfungen. Wir haben auch eine ganze weitere Anzahl an Umweltprüfungen und eine Auswahl möchte ich in dieser Folge heute geben. Niemand möchte ein Prüfling sein, denn jetzt wird es ein wenig rau. Wir haben eine Liste an weiteren Typprüfungen und ich möchte da einmal einen Überblick geben, was alles dahinter stecken kann. Wir haben zum Beispiel die Temperatur. Hier geht es darum, welchen Einsatztemperaturbereich hat denn mein System oder mein Gerät oder meine Baugruppe. Es kann sein, dass die bis minus 40 Grad runtergeht. Es kann sein, dass mein Gerät bei über 200 Grad immer noch arbeiten muss. Also es gibt verschiedene Temperaturbereiche und wir müssen vorher festlegen, natürlich bevor wir anfangen zu entwickeln, also sprich ganz am Anfang bei den Anforderungen, welchen Bereich möchte ich eigentlich haben? Ist es ein Consumer-Gerät? Naja, dann haben wir im Normalfall Raumtemperatur, vielleicht mal ein bisschen kühler, vielleicht mal ein bisschen wärmer. Also irgendwas zwischen 0 und 35 Grad. Da ist so zum Beispiel die Werte für PCs und so. Kann im Sommer schon knapp werden, vielleicht auch so bis 50, 60 Grad, mehr aber auch nicht. Im Bahnbereich geht es schon ein wenig rauer zu, da startet das gut und gerne bei minus 20 Grad und geht bis plus 70 und in bestimmten Fällen auch noch ein bisschen darüber. Natürlich gibt es noch andere Temperaturbereiche. Im Industriebereich sind es andere Werte als im Kfz-Bereich, als im Aerospace, als im Bereich des Bohrens, da kommen die über 200 Grad her. Na, wenn ich eine Tiefenbohrung mache, dann wird es halt warm da unten im Erdreich. Also hier darf ich vorher überlegen, wie möchte ich denn eigentlich entwickeln und ich darf mir vorher auch die Prüfzyklen überlegen, die ich diesem Gerät antun möchte. Und manchmal sagt hier auch eine entsprechende Norm etwas. Am Beispiel der Bahn lässt sich das gut verdeutlichen, denn hier muss das Startverhalten bei Kälte getestet werden. Also wir kühlen eine Baugruppe, ein Gerät ab, bis auf minus 20 Grad müssen es sein. Dort bleibt das Gerät erstmal ein Weilchen in der Kälte, damit es schön durchfriert, also ausgeschaltet durchfriert. Und dann wird es bei der Temperatur angeschaltet und darf zeigen, dass es noch immer funktioniert. Dann wird es aufgewärmt. Dann guckt man bei Raumtemperatur, also bei 23 Grad müssten es sein. Ja, 23 Grad. Das ist dann die, oder 25, whatever, irgendwas um den gemütlichen warmen 20 Grad. Da wird geguckt, funktioniert das Gerät und dann wird es aufgeheizt auf 70 Grad. Da darf das Gerät ruhig anbleiben. Ein bisschen Eigenerwärmung schadet ja auch nicht. Und dann wird wieder gewartet, bis das Gerät richtig schön durchgewärmt ist. Und es wird wieder die Funktion getestet. Und dann kommt nochmal so ein kleiner Zusatz. Das Gerät wird auf, muss ich überlegen, 85 Grad müssen es sein. Ja, 85 Grad, also immer Umgebungstemperatur. Auf 85 Grad erwärmt. Und da darf das Gerät nicht kaputt gehen. Es darf zum Beispiel irgendwelche internen Übertemperaturabschalter bedienen, die dann einen Teil des Systems herunterfahren, so lange, wie halt die überhöhte Temperatur ist. Bei 70 Grad muss es trotzdem noch funktionieren. Und dann wird es wieder abgekühlt, mit einer bestimmten Rampe auch, also bestimmte Anzahl von Kelvin pro Minute. Und dann wird nochmal getestet, funktioniert das Gerät immer noch so, wie es soll. Und da gibt es halt diese verschiedenen Kurven, die dafür vorgegeben werden. In anderen Bereichen ist es genauso. Kfz hat solche Bereiche, Aerospace hat solche Bereiche und so weiter. Überall werden irgendwie sich solche Kurven finden lassen. Sei es in Normen, sei es in Vorgaben vom, ja, vom, wollte gerade sagen, vom Besteller, vom Auftraggeber. So, nehmen wir den Begriff, Auftraggeber. Und ganz wichtig, was dafür benötigt wird, ist ein Temperaturschrank. Und ich kann eigentlich nur raten dazu, zumindest in der Firma einen Temperaturschrank zu haben, der vielleicht im Normalfall für die Fertigung genutzt wird und in Zwischenbereichen auch einmal für die Entwicklung genutzt werden kann. So ein Temperaturschrank, ja, der kostet eine Menge Geld, aber es ist wesentlich teurer, wenn man jedes Mal in ein Prüflabor fahren würde, um solche Temperaturprüfungen durchzuführen. Diese Temperaturschränke sind im Normalfall programmierbar. Das heißt, ich kann meinen Zyklus automatisch durchfahren und brauche nicht ständig neben dem Schrank zu sitzen, ob alles in Ordnung ist. Das bedarf allerdings ein wenig Testumgebung, Testhardware, die ständige Kontrolle übernimmt, ob das System normal funktioniert. Andererseits, wenn wir uns zum Beispiel nochmal die Bahnnorm angucken, dann muss das System nicht die ganze Zeit laufen. Wenn es abgekühlt wird, dann wird es abgekühlt und am Ende wird ein Funktionstest durchgeführt. Gut, und das lässt sich ja im Prinzip auch manuell machen. Aber dieser ganze Zyklus, ich mach's kalt, ich mach's warm und so weiter. Gut, man braucht dann halt doch eine Uhr, dass man weiß, dass man jetzt prüfen darf. Das lässt sich, naja, sagen wir, zumindest teilautomatisieren. Alles von Hand einstellen, naja, also eine kleine Herausforderung für den Prüfaufbau besteht auf jeden Fall. Jetzt gibt es noch weitere Tests, und zwar Nässe und Staub. Wir kennen von Geräten, die wir so kaufen können, für den Innen- und Außenbereich diese IP-Kennzeichnung, den IP-Schutzgrad. Und für den Innenbereich, klassisch, haben wir den IP20, außer im Badezimmer, da darf es bitte mehr sein, und im Außenbereich zumindest IP44. Im Kfz haben wir noch ein bisschen stärkere Werte, also sowas wie 65 oder ähnliches. Und je nach Angabe werden unterschiedliche Prüfungen benötigt. IP-Schutzgrad, da sagt die eine Zahl etwas über die Wasserdichtigkeit, die andere über die Staubdichtigkeit und die Berührung oder den Berührungsschutz. Ich gehe jetzt nicht auf alle IP-Klassen ein, die es so gibt. Das kann jeder gerne entsprechend nachlesen in bekannten, zum Beispiel in bekannten Online-Lexika. Für die Feuchtigkeit wurde es tatsächlich dann nass für die Baugruppe oder für den Nässeschutz und so weiter. Es gibt dafür zum Beispiel solche Beregnungsringe. Das ist ein halbrunder Ring. In der Mitte ist eine Platte. Dort wird der Prüfling draufgelegt. Und an diesem Ring sind lauter kleine Düsen montiert. Und dann fährt dieser Ring immer wieder über diese Baugruppe hinweg, um zum Beispiel, was wären das dann? Gegen schräg einfallendes Regenwasser müsste das sein. Ha, auswendig weiß ich das leider nicht. Ich kenne nur diesen Aufbau und der ist echt faszinierend, denn also dieser Ring ist nicht klein, das ist groß, man kann große Geräte drunter legen und dann werden diese Dinger nass gemacht. Sieht aus wie ein großes Badezimmer, hätte ich jetzt fast gesagt. Na, so ähnlich. Also ja, die Baugruppe wird nass gemacht. Und das für eine gewisse Zeit und danach wird das Gerät auseinandergeschraubt. Natürlich erstmal die Außenflächen abgetrocknet und dann so aufgemacht, dass innen drin nachgeguckt werden kann, ob da irgendwelche Feuchtigkeit eingedrungen ist. Genauso gibt es natürlich auch den Test gegen Strahlwasser. Naja, da kommt halt Wasser mit einem etwas stärkeren Druck zum Einsatz. Und klar, es gibt natürlich auch noch Untertauchen und längeres Untertauchen und so weiter. Das sind Tests, naja, die haben mit Elektronik erstmal nicht mehr viel zu tun. Da geht es tatsächlich um, ich schmeiß das Ding in ein Becken und warte ab, ob das Teil irgendwie vollläuft. So ähnlich sieht es aus mit Staub. Es gibt hier verschiedene groben Staub, also verschiedene Körnungen von grobem Staub über Feinstaub und so weiter. Da gibt es eine Kammer, die versucht, in diese Geräte Staub hineinzubringen. Das ist dann eine ziemlich dreckige Angelegenheit. Natürlich gehört zu diesem IP-Schutzgrad auch der Schutz gegen Berührung. Das wird allerdings eher im Bereich der elektrischen Sicherheit abgeprüft. Da geht es dann darum, kann ich in ein Gerät reinfassen und dort eventuell einen elektrischen Schlag erhalten? Oder geht alles gut? Dann haben wir, das fehlte in der Aufzählung oben, die mechanisch-dynamischen Tests. Oder auch Rütteln-Schütteln genannt. Denn hier wird der Prüfling auf einen Shaker aufgeschraubt, auf einen Schüttler. Und da ist richtig Bewegung drin. Ja, es gibt Auslenkungen im mehrstelligen Millimeterbereich und das Ganze mit entsprechend Energie dahinter. Das wird benötigt zum Beispiel bei Kfz oder für Geräte für Züge oder für Schiffe und so weiter. Und hier kommen die Anforderungen halt aus den entsprechenden Normen. Es wird gerüttelt und geschüttelt bei verschiedenen Frequenzen. Und zum Beispiel gibt es Testvorschriften, dass erst einmal das Frequenzspektrum durchgefahren wird und eine Resonanzfrequenz gesucht wird. Die Resonanzfrequenz kann deshalb ermittelt werden, weil auf dem Prüfling kleine Beschleunigungssensoren aufgeklebt werden. Wenn die erstmal aufgeklebt sind, dann haften die Exzellenz, die haben dafür entsprechende Kleber dort in diesen Laboren. Und über diese Sensoren kann diese Resonanzfrequenz ermittelt werden. Und dann, und das ist das Fiese, wird auf dieser Resonanzfrequenz länger geschüttelt und gerüttelt. Es kann passieren, dass, wenn es wirklich genau die Resonanzfrequenz erwischt wird von irgendwelchen mechanischen Teilen, dass so ein Gehäuse dann damit zerlegt wird. Und für die Bahn gibt es halt noch spezielle Tests, zum Beispiel Stöße. Das kennt eigentlich jeder, der mal mit dem Zug gefahren wird. Und wenn irgendwie gekoppelt wird, dann gibt es einen kurzen Ruck. Und dieser kurze Ruck wird simuliert. Denn auch das ist eine mechanische Belastung für ein Gerät. Und ja, es gibt noch mit Sicherheit viele weitere Spezialprüfungen, die ich gar nicht alle jetzt hier auflisten kann und auflisten wollte. Das war meine Liste zu den verschiedenen Umweltprüfungen abseits der elektrischen Prüfungen. Hat dir die Folge gefallen? Ja, dann schreib mir und gib mir Feedback und gerne auch mit deinen Themenvorschlägen. Verbinde dich auf LinkedIn mit mir und schreibe mir über diesen Kanal, denn auf LinkedIn findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast. Und empfehle diese Folge und gerne auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und natürlich freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de/if110. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback@ib-dck.de. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu ver-